Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wir haben uns als City Church ein ambitioniertes Vorhaben vorgenommen, in die Tat umzusetzen, oder besser, wir haben erstmal begonnen, es in die Tat umzusetzen. Wir wollen tatsächlich die ganze Bibel vorne, angefangen vom Alten Testament bis zum letzten Buch, bis zur Offenbarung, von A bis Z, von Alpha bis Omega durchlesen. Wer macht denn von euch jetzt schon mit? Kleine Schwierigkeit, das genau zu sehen. Das sind ein paar, würde ich mal sagen. Also ich sehe jetzt nicht so die Mods-Hände hier gerade. Warum wollen wir denn das überhaupt machen? Warum wollen wir in einem Jahr mal die Bibel durchlesen? Also erstmal ganz wichtiger Grund, weil das Buch, die Bibel, in vielen Übersetzungen rausgekommen, auch in vielen deutschen verschiedenen Übersetzungen, die Quelle des christlichen Glaubens ist. Alles, was wir wissen, glauben, denken, haben wir in erster Linie erstmal aus diesem Buch herausgenommen. Und weil es keine gute Sache ist, wenn Christen die Quelle ihres Glaubens gar nicht aus erster Hand kennen, sondern nur aus zweiter Hand, aus Predigten, aus irgendwelchen Vorträgen, aus Büchern, die darüber berichten. Es ist gut, es mal selber zu lesen. Und weil wir ganz fest davon überzeugt sind, dass dieses Buch inspiriert. Wir sind deswegen fest davon überzeugt, weil die meisten Leute, die in der City Church hier mitarbeiten, die seit langem schon Christen sind, die haben das selber mal erlebt. Und die sind vielleicht gerade deswegen, weil sie mal in der Bibel gelesen haben, weil das so der erste Kontakt ist, den sie mit christlichem Glauben gehabt haben, neugierig geworden, tiefer eingestiegen und haben irgendwann mal Dinge für sich persönlich angenommen, verstanden. Deswegen würden wir uns wünschen, wenn ihr mitmacht. Das könnte man jetzt natürlich auch alleine machen. Man muss ja nicht unbedingt in einer Gemeinde jetzt Wochen, Monate lang gemeinsam Bibel lesen. Ich habe übrigens den Eindruck, dass es ein bisschen halt, ein bisschen leiser macht vielleicht. Okay. Also man könnte es natürlich jetzt auch für sich alleine machen. Man könnte sich mal hinsetzen, könnte sagen, okay, ich selber lese die Bibel nach bestimmten Kriterien mal ein Jahr lang durch. Die Erfahrung lehrt bloß, das ist nicht ganz so einfach, wenn man das alleine macht. Dann nimmt man sich das am Anfang mal vor. Man würde dann vielleicht am Anfang ganz interessiert so die ersten Kapitel durchlesen. Da steht viel Bekanntes drin, wie auch die Geschichte, die wir nachher heute uns gemeinsam angucken. Da stehen viele Geschichten drin, die so zum Kulturerbe der Menschheit gehören. Adam und Eva, Noah, der Turmbau zu Babel, die Geschichte von Moses und dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, kennt man so. Ne? Aber dann kommen mal so ein paar härtere Stellen, dann kommen so Gesetzesvorschriften, seitenlang wird da mit Blut rumgespritzt und Tieropfer beschrieben. Und das ist so die Stelle, wo die meisten Leute sagen, wenn sie es selber machen würden, okay, interessant, aber muss ich nicht unbedingt haben, jetzt springe ich mal drüber und dann lässt man es dann irgendwie doch bleiben. Also eine große Anregung für euch, macht doch einfach mal bei unserer Aktion mit. Wie geht das? Wir gucken uns mal hinten einen kleinen Screenshot an, den ich gestern angefertigt habe. So sieht das auf unserer Homepage aus. Wir haben eine Homepage www.citychurch.de. Ganz unten links im Menü sieht man 365 Mal das Buch. Und man sieht jeden Tag dort eine Stelle. Das sehen wir hier in der Mitte. Zum Beispiel gestern war 5. Februar eine Passage aus Numeri. Heute auch nochmal, die nächste steht schon wieder drin. Wir sind also gerade im 4. Buch Mose schon. Nicht erschrecken. Wer jetzt noch mitmachen möchte, ich möchte einfach sagen, fangt doch einfach mal da an, wo wir gerade sind, ohne euch einen großen Kopf darüber zu machen. Geht jeden Tag auf diese Homepage und dort ist es ganz einfach. Man kann dort die jeweilige Zeile anklicken, kann dann dort die Stelle lesen im Link oder man kann sie sich sogar vorlesen lassen und zwar in der Übersetzung Gute Nachricht. Ist die Bibel im heutigen Deutsch, gerade fürs Alte Testament, ein bisschen besser verdaulich, als so die altertümliche Luthersprache dort zu lesen. Also, wenn ihr mitmachen wollt, animiere ich euch, guckt doch einfach mal auf die Homepage, klingt euch ein und nehmt es jetzt auch gar nicht erstmal so hart, also nach dem Motto, ich muss da jetzt unbedingt alles verstehen, sondern fangt doch einfach mal an mitzumachen und guckt mal, was das mit euch macht. Würde mich freuen, wenn in ein paar Wochen viel mehr Leute mitmachen und auch auf der Homepage fleißig mitdiskutieren. Das kann man dort nämlich auch tun. Man kann nämlich unterhalb dieser Passage Kommentare hinterlassen, kann Fragen stellen, man kann sich miteinander austauschen. Das ist auch schon ganz spannend, also was dort alles schon steht. Allein das, was jetzt die 5 Wochen, wo es schon läuft, dort ausgetauscht worden ist, hochinteressant, hat mich teilweise auch sehr zum Nachdenken angeregt. Was machen wir jetzt hier? Wir haben eine Mini-Predigtreihe. In 2 Wochen werden Daniel Röder und ich uns mal 2 Stellen einfach mal so als kleines Leckerbisschen, als kleiner Appetithappen mal näher anschauen. Die waren aber beide schon dran, diese beiden Stellen. Sind es euch einfach mal ein bisschen Lust zum Mitmachen zu machen, zum Selberlesen zu machen, denn selber essen ist immer besser als zuzuschauen, wie andere Leute essen. Ja, der heutige kleine Snack, den ich euch anzubieten habe, ist eine sehr bekannte Stelle aus dem Alten Testament. Ist sehr kurz, sehr knackig, besteht nur aus 9 Versen. Und ich werde sie daher auch vorlesen. Mitlösen könnt ihr wie immer hinten auf der Leinwand. Und die Anweisung für euch, bevor ich gleich lese, ist einfach, wenn ihr den Text mitlest, mit anhört, versucht diese Stelle doch einfach mal, einfach nur zu lesen. Also nur erstmal, wie ihr jeden anderen Text, wie einen Zeitschriftenartikel oder irgendwas aus einem Roman, ihr auch lesen würdet, versucht einfach erstmal zu erfassen, was steht dort eigentlich, welche Geschichte wird dort erzählt. Wertet also nicht gleich, geht nicht gleich da rein und denkt, ja, ist das gut oder nicht oder wie ist das, sondern hört euch einfach mal an, was überhaupt in der Stelle drin steht. Ich lese mal mit euch. In der guten Nachricht ist die Stelle überschrieben, mit die Menschheit will es mit Gott aufnehmen, der babylonische Turm. Anderswo steht da, der Turm baut zu Babel. Also, die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene im Land Shinar und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Sie sagten, ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, so dass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er, ans Werk, wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Soweit die Stelle, zu finden im 1. Mose, 11. Kapitel, Verse 1 bis 9. Nochmal zum Nachlesen auch zu Hause, wenn ihr mal möchtet. Also die Geschichte, die dort erzählt wird, ist relativ kurz und knackig. Ich vermute mal fast, unser Pastor hat mir die Stelle deswegen gegeben, damit sie nicht schon selber zu lang ist. Und ich nehme an, ihr habt auf Anhieb verstanden, was da an Vorgängen geschildert ist. Vielleicht gefällt euch die Stelle nicht, vielleicht habt ihr auch ein paar Fragen, aber ich nehme an, das, was dort erstmal beschrieben ist, ist einfach. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wird gesagt, es gab noch keine verschiedenen Nationen und Sprachen, sondern nur ein einziges Volk mit einer einzigen Sprache. Und das siedelte sich in Shinar an. Shinar, zeige ich euch mal eben eine Karte. Das ist diese Grenzen da, das sind die Grenzen vom heutigen Irak. Und dort sieht man unten einige Städte der damaligen Zeit, die es heute nicht mehr gibt. Babylon beispielsweise. Ganz oben ist auch Shinar angegeben. Als Shinar ist aber wohl auch das gesamte Gebiet in diesem Bereich zwischen zwei Flüssen, Euphrat und Tigris genannt. Leute, die sich mal so ein bisschen so mit Archäologie und so beschäftigt haben, die wissen, da ist mordsmäßig was los. Da sind ganz viele Leute mit Ausgrabungen unterwegs gewesen. Das ist eine sehr... also im Altertum eine sehr beliebte Stelle gewesen, zwischen zwei Flüssen, fruchtbares Land. Und da hat sich also sehr, sehr viel der frühzeitlichen Kulturgeschichte unseres Planeten abgespielt in diesem Bereich. Und in diesem Land spielt sich jetzt also, soll sich also jetzt hier dementsprechend diese Stelle abspielen im Land China. Also im vorderen Orient, im Irak, heute, wie man es heute sagen würde. So, was passiert dann? Die Menschen siedeln sich da an, sie kommen auf eine gute Idee, man kann nicht irgendwie nur so Lehm zusammenmatschen und daraus irgendwelche Plumpertschäuser bauen, sondern sie brennen Ziegel, eine Methode, die wir heute noch haben, nach ein paar tausend Jahren, und sagen, wir möchten da eine Stadt bauen, wollen einen Turm bauen und dieser Turm soll sehr groß sein, der soll, so steht es drin, bis an den Himmel reichen. Und es wird auch gesagt, warum sie das eigentlich machen wollen. Die Motive werden offengelegt, nämlich sie sagen, damit machen wir uns einen guten Namen. Und wir möchten eigentlich auch ganz gerne hier bleiben. Wir möchten nicht zerstreut werden, sondern wenn wir das so machen, dann haben wir hier eine gute Stadt, einen guten Turm und so. Und dann wird gewährleistet sein, dass wir hier dann ja dementsprechend halt auch lange bleiben können. Dann geht es in der Geschichte weiter. Steht drin, Gott kommt herunter, schaut sich das Ganze mal an. Und als er sich das angeschaut hat, entscheidet er sich, zwei Dinge zu tun, nämlich die Sprache der Menschen zu verwirren und sie in alle Himmelsrichtungen zu zerstreuen. Das ist ganz einfach die Geschichte. Kurz, knackig, kann man eigentlich nicht viel missverstehen bei der Sache. Sondern erste allgemeine Frage, wenn man sich nun so einen Text aus dem Alten Testament anguckt, oder wenn man sich überhaupt einen Text aus der Bibel anguckt, oder wenn man sich überhaupt irgendeinen Text anguckt, ist die allererste Frage natürlich, wie glaubwürdig ist das eigentlich? Ist das Geschichte? Oder ist das eher ein Märchen? Oder eine Fabel oder eine Allegorie? Irgendetwas, was sich jemand ausgedacht hat, um anderen Leuten etwas Schönes zu erklären oder um einfach nur eine schöne Geschichte zu erzählen. Wenn wir uns erstmal, bevor wir uns mit dem Text mal ein bisschen intensiver inhaltlicher nochmal beschäftigen, damit beschäftigen, ist das hier ein Zeugnis aus der Weltgeschichte, ein historisch korrektes Buch, wo konkrete historische Fakten dargestellt werden, oder als anderes Extrem eine frei erfundene Geschichte, dann geht es als Obersatz eigentlich dabei um die Frage, ist die Geschichte eigentlich wahr, richtig oder ist sie eher falsch? Wenn man sich jetzt so die Erzählweise der Geschichte ansieht, dann gewinnt man auf jeden Fall erstmal nicht den Eindruck, dass der Erzähler hier besonders Wert darauf legt, einen detaillierten historischen Bericht wiederzugeben. Also eine konkret zuordnbare geschichtliche Handlung, die er jetzt auch in einem bestimmten Kontext einordnen möchte. Das haben wir an anderer Stelle interessanterweise in der Bibel schon ein paar Mal. Ein berühmtes Beispiel ist beispielsweise die ganze Geschichte von der Geburt Jesu. Wenn man dort im Neuen Testament nachschaut, beispielsweise bei Lukas, dann findet man dort Anknüpfungspunkte. Da erzählt jemand so, als wenn er den Leuten auch erklären wollte, Leute, das ist nicht irgendeine Fantasiegeschichte aus Tausend und einer Nacht, sondern da passiert etwas Bestimmtes. Das war zu der Regierungszeit eines bestimmten Römers, der dort unten agierte. Da war auch in Israel jemand ganz bestimmter König und es war eine bestimmte Zuordnung, da gab es wird sogar die Volkszählung erwähnt, haben wir dieses Jahr übrigens ja auch wieder in Deutschland, da wird also die erste Volkszählung der Geschichte erwähnt, dass das Volk geschätzt werden sollte. Das sind Anknüpfungstatpunkte, die man auch in geschichtlichen Büchern nachlesen kann. Da wollte jemand sagen, das war nicht irgendwann, das war dort, das war in Israel zu einer ganz bestimmten Zeit, zu einer ganz bestimmten Regierungszeit von ganz bestimmten Leuten mit ganz bestimmten Personen. Und das lässt sich alles nachordnen. Da gibt es Zeugen dafür, da könnt ihr mal nachfragen. Jegliche Anknüpfungspunkte dieser Art fehlen in dieser Geschichte vom Turmbau zur Babel vollkommen. Da wird ganz grob etwas von einem Volk erzählt, von einer einheitlichen Sprache. Das war so die Urzeit der Menschheitsgeschichte, ganz, ganz weit zurückliegend. Und es gibt keinerlei Anknüpfungspunkte, wer zum Beispiel damals in diesen Städten, die dort in dieser Ebene gelegen haben, wo die Menschen hingesiedelt sind, der Herrscher gewesen ist, was die Leute da sonst gemacht haben, ob es vielleicht in der Zeit andere Vorgänge gab, die sich irgendwie zuordnen lassen. Nein, es bleibt ein bisschen sehr allgemein. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist derjenige, was dort erzählt wird. Das sind auch sehr unscharfe Dinge. Da wird von einem Volk gesprochen, was bestimmte Vorstellungen hat. Wir wissen ja, es ist schwierig, dass ein ganzes Volk eine Vorstellung äußert. Wenn man heute zum Beispiel nach Ägypten fahren würde und würde sagen, Leute in Ägypten, was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr, dass Mubarak abgesetzt wird und wollt ihr, dass eine neue Regierung demokratisch gewählt wird und an die Macht kommt oder wollt ihr was ganz anderes? Dann würde man wahrscheinlich sehr, sehr viel unterschiedliche Stimmen hören. Es gibt keine Volksmeinung in Ägypten und es gibt wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt eine absolut einheitliche Volksmeinung, selbst dann, wenn es eine Tendenz gibt. Dort wird aber so gesprochen, als wenn das ganze Volk einen Plan hat. Das ist wahrscheinlich eher nicht so, sondern wahrscheinlich gab es damals Leute, die die Macht gehabt haben und die das Geschick dieser Region in eine bestimmte Richtung gelenkt haben. Es bleibt aber unklar, wer es eigentlich gesagt hat. Und dann wird davon geredet, dass Gott erscheint und hinabsteigt. Da kommen bei solchen Stellen, wenn Leute das irgendwie jetzt sehr, sehr ernst nehmen, dann kommen da vielleicht so Ideen dabei raus, wie man sich dann später mal in seinem Leben irgendwie Gott vorstellt, als so einen bärtigen Mann, der auch mal herunterreist und so ein wenig durch das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris wandelt und dort sich dann die Städte anguckt oder so. Das ist eine sehr bildhafte Beschreibung. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Erzähler dieser Beschreibung das als 1:1 Geschichtserzählung gemeint hat. Das ist aber auch nicht so besonders relevant. Es gibt nämlich zahlreiche geschichtliche Ereignisse, die total gut historisch belegt sind, allerdings für uns heute kaum oder gar keine Relevanz haben, wie der berühmte Sack Reis, der in China umfällt. Ich habe mir mal was rausgesucht. Folgende Geschichte. 1304 war der Papst Benedikt XI. Nach kurzem Pontifikat gestorben und der französische König Philipp der Schöne wollte aus dem Papsttum ein persönliches Machtinstrument machen. Der französische Einfluss im Kardinalskollegium war damals sehr groß und so wurde 1305 der Erzbischof von Bordeaux als Papst Clemens V. gewählt, der zu seiner Konsekration, also zu seiner liturgischen Weihe, erst gar nicht nach Rom erschien, sondern in Frankreich blieb und in Lyon geweiht wurde. Auf der Suche nach einer würdigen Residenz wählte man kurz darauf Avignon, das gleichsam auf kirchlichem Gebiet lag und machte es zur größten Baustelle des Jahrhunderts. Super spannende Geschichte. aus dem 12. Jahrhundert der Menschheitsgeschichte, die Gegenpäpste in Avignon, da, natürlich waren die Päpste immer in Rom, und da haben sich dann so Franzosen gedacht, auch mal coole Idee, in Avignon kleines Gegenpapsttum eröffnen, müssen wir nicht so weit nach Rom fahren, und Frankreich ist eh besser. Avignon ist auch sehr schön, ich bin da vor Jahren mal gewesen, sehr hübsch in Avignon, eine sehr schöne Altstadt, auch der Papstplatz ist heute noch eine Augenweide, wie man dort sieht. Aber für uns hier in Würzburg heute ist diese Geschichte relativ scheißegal. Ob es die Gegenpäpste in Avignon vor 700-800 Jahren gegeben hat, ist eine interessante historische Sache und da werden sich auch viele Leute mit beschäftigen. Es hat auch gewisse Implikationen auf die Kirchengeschichte, aber für uns heute ist diese Geschichte relativ schnurpsegal. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so wichtig, dass etwas historisch einwandfrei richtig ist, sondern es stellt sich ja so ein bisschen auch die Frage nach, ich möchte das vielleicht mal nennen, Herzenswahrheit. Ist die Geschichte vielleicht historisch verschwommen, nicht auf Daten und Fakten abprüfbar, wie wir das hier haben, aber trägt sie in ihrem Kern eine zeitlose Wahrheit, die sich auch heute noch, wenn wir uns das anschauen, uns erschließt. Dazu möchte ich jetzt erstmal was von unserer Diskussion auf der Homepage erschließen. Wäre sehr interessant, was dort alles gesagt wird. Dazu sagt Alex Kupsch, ehemaliges Mitglied unserer Gemeinde, jetzt in Tübingen am Theologie studieren oder schon am Promovieren, glaube ich. Meines Erachtens nach hilft es, diese Geschichten in etwa so zu verstehen. Welches lebensweltliche Phänomen, der Theologe spricht, wird versucht zu erklären? Und dann bezieht er sich auf verschiedene Stellen, die kurz vorher vor dem Turmbau zu Babel und da auch danach beschrieben werden in dieser Urzeit eben. Was wird da gerade erklärt? Zwischenmenschliche Gewalt, Ackerbau und Städte, Vielfalt der Völker, Vielfalt der Sprachen. Wie wird dieses Phänomen von Gott her verstanden und von daher bewertet? Das empfiehlt der Alex, sich die Geschichte darunter anzuschauen. Diese Empfehlung möchte ich aufgreifen und möchte unter diesem Aspekt mir die Geschichte mit euch mal etwas genauer ansehen. Und komme damit zum dritten Punkt meiner Predigt, der überschrieben ist mit: Ist Gott eigentlich ein Despot? Ein böser Machthaber, ein böser Herrscher, der aus dem Himmel kommt und einen Gewaltakt vollbringt, ein Vorhaben der Menschen zerschlägt, etwas kaputt macht. Warum eigentlich? Ist das alles nur Willkür? Ist es Eifersucht? Ist es etwas, den Menschen klein zu halten? Und tatsächlich, wenn man sich diese Geschichte durchliest, auch erstmal nur so durchliest, erstmal nur so als Text durchliest, ohne gleich zu überlegen, was hat das alles zu bedeuten, dann stellt man sich eigentlich, oder man müsste sich eigentlich zuerst die Frage stellen, warum handelt Gott eigentlich so? Warum wird ihm das zugeschrieben, so gehandelt zu haben, wie es dort beschrieben wird? Die Sprache zu verwirren der Menschen, die da zusammengelebt haben, und sie zu zerstreuen, anstatt sie an dieser Stelle zu lassen. Und dann lasse ich jetzt auch nochmal eine Stimme aus dem Forum der Homepage zu Wort kommen, die dort eine Frage aufgestellt hat. Da hieß es, so wie das hier steht, wollten die Menschen Gott gar nicht herausfordern oder schauen, ob er wirklich irgendwo da oben ist? Ich finde die Gründe der Menschen durchaus nachvollziehbar. Warum Gott sie bestraft, ist mir nicht sehr eingänglich. Und an einer anderen Stelle heißt es, so wie ich das hier lese, hat Gott etwas dagegen, dass die Menschen sich selbst verwirklichen. Genauso wie er etwas dagegen hat, dass sie ein einziges Volk sind, was zum Beispiel in puncto Krieg ganz praktisch wäre, weil das dann nicht mehr ginge. Auch Gottes Sorge, dass uns nichts mehr unmöglich wäre, wenn wir alle eine Sprache sprechen, verstehe ich nicht, beziehungsweise teile ich nicht. Soweit die vorgetragenen Bedenken im Forum. Und ich muss sagen, die aufgeworfenen Fragen sind beim ersten Lesen dieser Stelle absolut berechtigt. Und ich sage auch nochmal was Allgemeines zum Thema Bibellesen. Solche Fragen sollte man sich auch stellen. Man sollte nicht so sagen, oh, das heilige Buch, das nehme ich jetzt mal zur Hand. Und alles, was da drin steht, das schlucke ich einfach mal und lese drüber und denke, na gut, das ist das heilige Buch der Christenheit und das muss man mit einer besonderen Ehrfurcht betrachten. Dergestalt, dass alles, was da drin steht, kritiklos zur Kenntnis genommen wird und dann verleibe ich das meiner Gedankenwelt ein. Das wäre ein vollkommen falscher Umgang damit. Es ist schon gut, die Bibel ernst zu nehmen, sie also nicht einfach nur so als eine lustige Märchensammlung irgendwie zu betrachten, aber es ist auch gut, sich diese Stellen wirklich daraufhin anzugucken, ob sie meinen Fragen standhalten. Denn was wäre denn das für ein heiliges Buch, wenn es nicht kritischen, auch höchst intelligenten Fragen standhalten würde, sondern letztendlich man eigentlich sagen müsste, das ist aber mehr als merkwürdig, was da drin steht, dann würde ich sagen, dann hätte man alles Recht dazu, dass man solche Aussagen verwirft und dann, dass das ganze Buch ins Wackeln kommt, wenn dort Dinge drin sind, wo man nur mit dem Kopf schütteln muss. Also, aufgeworfene Fragen beim ersten Lesen berechtigt, man sollte sie auch stellen. Und wenn man diesen Schritt auslassen würde, dann würde man in irgendeine Haltung reinkommen, dass man sagt, oh, ich habe das alles mal geschluckt, aber irgendwo so im Hinterkopf denke ich mir eigentlich, es passt doch nicht so richtig und ich kann es eigentlich doch nicht so richtig annehmen. Und wenn man das denken würde, dann hat das wiederum für mein Leben überhaupt keine Relevanz, weil ich dann nämlich eigentlich nicht mich danach orientiere, was da drin steht. Komme ich nochmal zu meiner Ausgangsfrage von Punkt 3. Ist Gott ein Despot? Also man liest diese Stelle nämlich ganz oft so, wie sie auch der Fragesteller im Forum dort gelesen hat, nämlich so, dass Gott straft. Also dass Gott hier letztendlich, dass das, was er dort macht, eine Strafe darstellt. Es wäre nett, wenn ihr nochmal ganz kurz eben den Text nochmal kommen lasst. Die Stelle. Genau. So, ich würde mal sagen, so die meisten Leute, die ich jetzt auf der Straße fragen würde, kennst du die Geschichte vom Turm zu Babel? Ja, kenne ich. Was ist denn da passiert? Ja, ist Gott gekommen und hat dann irgendwie, hat das alles zerstört, hat den Turm letztendlich nicht weiterbauen lassen und so, hat die Menschen verwirrt und so. War das eine Strafe? Ja, war eine Strafe. Da haben die Menschen was Böses gemacht halt. Und dann wird sich ja die Frage stellen, wenn das stimmen würde, wenn Gott hier gestraft hat, was wurde denn eigentlich abgestraft? Was ist denn hier so schlimm, was die Menschen gemacht haben? Was haben die Menschen denn Böses gemacht? Gucken wir uns die Stelle mal an. Na, also wir können uns hier einfach mal an der Stelle mal durchhangeln. Halt, da steht, sie sagten zueinander ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Das klingt erstmal noch relativ unverdächtig als irgendeine schlimme Handlung. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Gute Idee, finde ich persönlich. Sie sagten ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt, dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Das ist das, was die Menschen dort machen. Also sie wollen eine Stadt und einen Turm bauen. Das ist im Übrigen ganz, ganz häufig geschehen. Man liest auch schon früher in der Bibel, dass Menschen Städte gemacht haben. Zum Beispiel Kain wird als jemand benannt, der eine Stadt gemacht hat. In meinem Kapitel davor ist von Städten die Rede und da steht nirgendwo, Gott mag keine Städte. Wäre auch schlecht für Würzburg dann, wenn das so wäre. Und auch ein Turm ist ja nicht so schlimm. Ein Turm ist was sehr Nützliches. Also ein Turm kann man zum Beispiel als Aussichtsturm verwenden. Man kann einen Turm dafür verwenden, zu sehen, was kommt denn so aus der Entfernung irgendwie, lauten da irgendwelche Dinge, die möglicherweise eine Gefahr für unsere Stadt darstellen können. Das ist erstmal gar nicht so schlimm. Ein bisschen problematisch ist es, dass dort was davon die Rede ist, dass dieser Turm bis zum Himmel reichen soll. Und man jetzt sagen muss, naja, na und? Ja, also was ist denn jetzt daran eigentlich so schlimm, einen Turm zu bauen, der bis an den Himmel reicht? Wäre ja ein architektonisches Meisterwerk. Meines Erachtens nach ist das nicht mal ansatzweise irgendwo auf der Welt realisiert worden. Dass man so etwas macht, ist es auch sehr zweifelhaft, ob damals das, was hier als historische Hintergrundgeschichte möglicherweise im Raum steht, wirklich einen Turm meinte, der tatsächlich bis, sagen wir mal, in die Wolken geht. Das ist immer die Frage, was ist der Himmel eigentlich, wenn man sich darüber Gedanken macht? Ist der Himmel so die Wolkendecke? Ist der Himmel so die Stratosphäre? Ist der Himmel noch weiter? Wie hoch geht es? Es ist relativ undenkbar, dass es menschlichen Baumeistern gelingen würde, etwas zu bauen, was ein bisschen höher als die Twin Towers die es ja nicht mehr gibt, ist, das wird schon alles so richtig schwierig irgendwie aus diversen Gründen und ist natürlich auch extrem gefährlich, sowas zu bauen. Aber da kommt so ein kleines Geschmäckle rein, denn das Motiv folgt auf dem Fuß, warum macht man das Ganze? Man wollte sich einen Namen machen und nicht zerstreut werden. Gut, das ist erstmal als Grundlage, sich einen Namen zu machen, auch nicht so wahnsinnig schlimm. Man kann ja mal stolz auf seine Bauwerke sein. Man kann was Schönes machen, woran sich die Menschen erfreuen. Wenn man so in der Weltgeschichte rumläuft, was wäre Paris ohne den Eiffelturm oder ohne den Präsidentenpalast oder was wäre Rom oder das Kolosseum oder den Vatikan und so weiter. Die ganze Weltheitsgeschichte halt, die ganze Architektur der Menschheit. Was wären denn Städte, wenn da überall nur so Lehmbuden rumstehen würden? Es ist ja schon sehr schön, was der Mensch da so machen kann. Aber es schwingt hier etwas mit. Und das ist das Einzige, was in dem Text überhaupt als erwähnenswert betrachtet wird. Es schwingt mit, wir wollen uns selber einen Namen machen, wir wollen uns Ruhm schaffen halt. Ne? Und deswegen sind eigentlich die Probleme, die dort angesprochen sind, zweierlei. Einmal das offenkundige Problem, nämlich irgendwo so eine Form von Stolz. Wir wollen den anderen mal richtig zeigen, was Sache ist, wir wollen ein bisschen den Himmel bauen. Da schwingt noch was anderes mit. Es schwingt nämlich auch etwas im Verhältnis zu Gott mit. Wir sind ja in einer Zeit, wo Gott den Menschen noch zeitlich sehr, sehr, also zeitlich und räumlich noch relativ nah war, wenn man sich die ersten Kapitel der Bibel anschaut, was Gott den Menschen gesagt hat, wie er Bündnisse geschlossen hat mit verschiedenen Menschen, mit Noah zum Beispiel nach der Sintflut. Und dort war eigentlich präsent, Gott möchte eigentlich mit den Menschen Kontakt haben, Gott möchte einen Bund mit der Menschheit schließen. Und da gehen Menschen hin, wandern durch die Gegend, stellen fest, es gibt hier ein wunderschönes Tal. Und in diesem Tal wollen wir es mal richtig krachen lassen. Wir wollen dort also eine große Stadt bauen, wir wollen einen großen Turm bauen. Und dieser Turm soll so geil werden, dass uns die ganze Welt drum beneidet. Klammer auf. Und dass sogar Gott ein wenig beeindruckt ist davon. Oder vielleicht, dass wir sogar etwas schaffen können, was so ähnlich ist wie das, was Gott schafft. Wir als Menschen, wir sind eine starke Gemeinschaft, wir können einiges packen, wir können einen Turm bauen sogar, der bis in den Himmel reicht. Und irgendwie nach dem Motto so, wir kommen damit so in den Einflussbereich Gottes rein, hat man sich da vielleicht gedacht. Vielleicht ist er da oben irgendwo, damals gab es ja noch keine Raumfahrt, man wusste nicht, was ist denn oberhalb der Wolkendecke. Hatte man nur sehr trübe Vorstellungen davon. Weiß nicht, ob die Israeliten auch an diese Schildkrötengeschichte geglaubt haben, dass die Welt so eine Platte ist, die auf einer Schildkröte draufsteht und dann kann man links und rechts runterfallen. Aber so ähnlich war es wahrscheinlich, ein ähnliches Weltbild, wo man nicht ganz genau wusste, was ist drüber. Und da hat man sich Gott irgendwie lokalisiert, vielleicht irgendwie so irgendwo da oben vorgestellt. Und das ist natürlich irgendwie so eine Geschichte, das ist etwas, was einem Gott, der sich so liebevoll den Menschen zuwendet, irgendwie nicht so richtig gefallen kann, dass das Hauptbestreben der Menschen ist, eigentlich nicht eine Gemeinschaft mit ihm zu haben, sondern mit ihm in ein Konkurrenzverhältnis zu treten. Das wird hier in dem Text ganz konkret angesprochen. Was nicht so ganz konkret angesprochen ist, ist, dass es auch noch ungehorsam ist. Weil Gott nämlich ganz kurz vorher noch gesagt hat, bevor diese Geschichte hier erzählt wird im Alten Testament, gab es den Bund mit Noah, es gab die Sintflut, Gott hat große Teile der Erde mit der Sintflut sozusagen halt beseitigt, hat aber ein neues Bündnis mit Noah und seinen Nachkommen geschlossen und da steht dann drin, kann man im 9. Kapitel vom 1. Buch Mose nachlesen, Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die ganze Erde. Also Gott hat sich das nicht so vorgestellt, dass sich so irgendwie so ein Edeltrupp der Menschheit in einer Stadt in Zweistromland niederlässt und dort sich auf ewig verbarrikadiert und sich für die Geilsten hält, sondern Gott hatte eigentlich vor, dass die Menschheit sich ausbreiten sollte, dass sie die Erde in Besitz nehmen sollte und dass sie das daraus machen sollte, vielleicht so wie es heute ist. Eine Erde, wo die Menschen überall anzutreffen sind, wo es eine große Vielzahl von Kulturen, von Sprachen und so weiter gibt. Das war aus irgendeinem Grunde offenkundig das, was Gott sich ursprünglich mal vorgestellt hat, was er gewollt hat. Und das wollten die beiden dort nicht, das wollte dieses Volk eben nicht, sondern sie wollten eigentlich eine Stadt bauen, einen Turm bauen, wollten sich dementsprechend selber einen guten Namen machen und wollten eigentlich im Prinzip dann dort für immer bleiben. Eine Tendenz, die sich auch in unserem Inneren vielleicht ein wenig nachvollziehen lässt, wer möchte schon gern irgendwie unbekannte Gefilde aufbrechen, die ihm nicht so richtig bekannt sind, und so eine Tendenz zur Bequemlichkeit in christlichen Gemeinden gibt es vielleicht, dass man manchmal denkt, ich fühle mich jetzt schon mal so ganz gut irgendwie, jetzt muss ich ja nicht mehr rausgehen und anderen Leuten irgendwas Gutes tun, sondern ich habe meine Wahrheit und meinen Gott gefunden, jetzt bleibe ich mal hier. Diesmal auch lustig, gibt auch eine lustige Stelle im Neuen Testament, eine Offenbarungsstelle, wo diese Berggeschichte, wo Jesus da mit mehreren Leuten auf dem Berg steht und dann erscheint dann irgendwie Mose und Elia und dann sagen die Jünger, super Geschichte, wir bauen jetzt ein paar Hütten, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia und wir bleiben dann alle hier und es wird alles super. Irgendwie neigt der Mensch schon ein bisschen dazu, sehr, sehr häuslich zu sein. Nicht über seinen Tellerrand zu gucken, nur das zu machen, was ihm selber gut tut und so weiter. Das sind so ein bisschen die Probleme. So, aber was passiert dann in dieser Geschichte? Was passiert dann? Interessant finde ich, wir haben ja noch die Stelle hinter uns, wir kamen ja von der Frage her, der Herr straft. Tut er denn das eigentlich wirklich? Steht da was drin? Steht irgendwo in dieser Stelle etwas davon drin, dass Gott das, was er dann tut, als eine Strafe vorgesehen hat? Ganz nüchtern steht an der Stelle einfach nur, da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er, ans Werk, wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. Denkt, ihr werdet mir recht geben, an dieser Stelle steht kein Wort davon drin, dass Gott das deswegen gemacht hat, um den Menschen mal richtig vor Schienenbein zu treten. Da steht nicht drin. Wie wir gleich sehen werden, ist diese Stelle auf eine gewisse Art und Weise sogar sehr lustig. Und das möchte ich jetzt mit einem kleinen Filmclip unterstreichen, der uns auch nochmal vor Augen führt, was Sprachverwirrung eigentlich bedeutet. Es ist eine Geschichte aus dem England des vergangenen Jahrhunderts, aus den 70er Jahren, und die gucken wir uns jetzt mal eben kurz gemeinsam an. Also, wie man sehen kann, verschiedene Sprachen werfen diverse Probleme auf, wie beispielsweise, dass böse Menschen ungarische Wörterbücher, ungarisch-englische Wörterbücher nicht ganz korrekt erstellen, also zu Sprachschwierigkeiten kommen kann. Aber, kommen wir wieder zurück auf unsere Stelle. Wo ist die Ironie in dieser Stelle? Monty Python, das stammt aus einem Monty Python Film, ist auch eine Folge aus dem Flying Circus von Monty Python, haben wir hier etwas karikiert halt, haben diese Sprachschwierigkeiten halt als Ansatzpunkt für einen Witz genommen. Das Lustige ist, diese Stelle ist auch witzig und vielleicht habt ihr das noch gar nicht gemerkt. Und zwar, halten wir uns doch mal vor Augen, was passiert denn da? Die Menschen bauen einen Turm und sind von sich unheimlich überzeugt. Sie finden das unheimlich klasse, was sie da gemacht haben. Es ist ein Turm, der bis an den Himmel reichen soll. Und mittendrin in dieser Arbeit stecken sie schon drin. Und nun kommt Gott herunter. Diese Stelle meint eigentlich, Gott muss herunterkommen, um dieses fantastische, tolle Werk der Menschen überhaupt erstmal zur Kenntnis zu nehmen. Mal ganz unabhängig davon, dass also diese Geschichte mit Gott kommt herunter eine sehr, sehr bildhafte Sprache ist. Ich stelle mir das jetzt nicht so hervor, dass das Gott also tatsächlich reist in irgendeiner Art und Weise, vielleicht mit einem Spaceship und so, und sich dann wieder unten da anbringen lässt oder so. Sondern hier wird eigentlich so ein bisschen so rabbinischer, jüdischer Humor angewandt. Er sagt, okay, dieser große Gott, der muss da erstmal runterkommen und stellt dann fest, ach ja, tatsächlich, da gibt es ja einen Turm. Und diese Menschen mit ihrem tollen Turm, die wollen da irgendetwas machen. Und das ist natürlich alles Quatsch. Gott müsste als ein mächtiger Gott ja nicht herunterkommen, um das zu sehen. Sondern es wird hier so ein Sprachwitz gebraucht halt, dass eigentlich, dass Gott herunterkommen müsste, um es überhaupt zu sehen. Wenn man das mit menschlichem Maßstab macht halt. Hier wird Gott sozusagen in eine menschliche Rolle transportiert und es wird so getan nach dem Motto halt, also wenn Gott so groß ist, so räumlich so groß irgendwie, dann müsst ihr extra sogar runterkommen, um überhaupt dieses kleine Türmchen dort zu sehen. Also es ist irgendwie auch gar nicht das Problem, dass da ein Turm steht, sondern was wir in der Bibelstelle lesen können, das Problem definiert Gott anders. Er sagt nämlich, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Also da steht jetzt hier, wohin wird das noch so führen? In einer anderen Übersetzung ist ein bisschen die Rede davon, das ist das Erste, was sie tun. Das Allererste, was die Menschen machen, ist halt, sie fangen mit so einem Zeug an. Sie fangen damit an, aus ihrer Motivation heraus eine Stadt und einen Turm zu bauen, mit dem sie es der Welt zeigen wollen. Und was könnte passieren, wenn es so einen Welteinheitsstaat weitergegeben hätte? Wenn also die Menschheit nur aus einem einzigsprachigen Volk bestanden hätte, zusammengewirkt hätte, zentralisiert verwaltet worden wäre, was wären die nächsten Werke im Laufe der Menschheitsgeschichte gewesen, hätte sich die Menschheit dann so entwickelt, wie sie es heute getan hätte. Und deswegen ist es so, ich bin der Auffassung, widersprecht mir gerne, das können wir nachher auch gerne nochmal privat diskutieren oder so, wenn ihr eine andere Meinung habt, ich bin der Auffassung, es ist hier keine Strafe, in dem Sinne, dass Gott den Menschen sozusagen halt ein Übel tut, weil sie vorher was gemacht haben, sondern das, was Gott tut, ist eine reine Handlung, die eigentlich aus einer ganz anderen Motivation herauskommt. Sie kommt nämlich aus der Motivation einer bewahrenden Handlung für den Menschen heraus. Was würde denn aus dem Menschen werden, der sozusagen den Boden unter den Füßen verliert, also den normalen, vernünftigen Bezug zu seinem Leben und auch zu Gott verliert und Gott gänzlich aus den Augen verliert? Was passiert mit Menschen, die nicht darin gebremst werden, einfach so einen Weg zu gehen? Also, denke ich, es geht nicht um Verhinderung von Fortschritt. Das war ja auch so ein wenig diese Frage, die im Forum auftauchte. Irgendwie, ist Gott denn gegen Fortschritt? Hat er denn was gegen Fortschritt? Wenn er was gegen Fortschritt hätte, dann würde eine Stellungnahme aus dem Forum auch vollkommen zutreffen. Da hat nämlich noch jemand gesagt, eigentlich hätten wir es heute schon ein paar Mal wieder verdient, dass Gott wieder runterkommt und unsere Sprache nochmal eindeutig verwirrt. Wenn man überlegt, was in den letzten paar hundert Jahren alles passiert ist. Medizinische Forschung, Weltraumforschung. Atomenergie. Also wenn Gott der Auffassung wäre, Fortschritt ist nichts Gutes, hätte er viele Gelegenheiten gehabt, also nochmal eine viel größere Verwirrung und Zerstreuung der Menschheit eintreten zu lassen. Und auch viel vorher in der ganzen Menschheitsgeschichte gab es ja immer Fortschritt. Ich glaube also nicht, dass Gott etwas gegen Fortschritt in diesem Sinne hat, dass der Mensch sich die Erde untertan machen soll. Ganz im Gegenteil, das ist ja sogar eine der ersten Aufforderungen Gottes an den Menschen, das eben zu tun. Sondern es geht eigentlich darum, dass Gott verhindern wollte in dieser Stelle, dass der Mensch in eine Richtung marschiert, von allem Anfang an, das ist ja die erste beschriebene Handlung einer Besiedlung, von allem Anfang an in eine vollkommen falsche Richtung zu marschieren und damit letztendlich eigentlich selbstzerstörerisch tätig zu werden. Also eigentlich dann dort in eine Haltung reinzukommen, dass er ein Leben, eine, auch wie soll ich sagen, den Aufbau eines Volkes halt vollkommen ohne Gott macht. Was auch ganz interessant ist an der Stelle, diese Stelle kann ja selbst in sich nicht so verstanden werden, dass dort ad hoc etwas passiert, dass dort also sofort die Menschen in alle Richtungen auseinanderlaufen und sofort irgendwie eine andere Sprache sprechen, sondern da ist eine Willenserklärung von Gott mit drin. Wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. Und dann zerstreute er sie über die ganze Erde. Das hat natürlich ein bisschen gedauert. Vielleicht also noch einige Jahrhunderte, bis Amerika dann besiedelt wurde, hat es ja noch viel länger gedauert. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis die ganze Erde von Menschen besetzt war und dort dementsprechend verschiedene Völker, verschiedene Nationen entstanden sind, verschiedene Sprachen sich über Jahrhunderte entwickelt haben. Aber wenn das nicht so gekommen wäre, dann hätten wir heute immer noch einen Zentralstaat in Vorderasien, irgendwo in der Nähe vom Irak, wo sehr, sehr viele Menschen auf einem Haufen leben würden, eine Sprache sprechen würden und sich in eine Richtung entwickeln würden, die weit ab von dem, was Gott sich mal ursprünglich vorgestellt hat, gelaufen wäre. Also meine Meinung ist zu dem Thema, Gott hat hier zur Bewahrung der Menschen einen Prozess in Gang gesetzt, der dann eigentlich etwas Gutes bewirkt hat. Und was wir heute daraus lernen können, ist eigentlich, also so vom, wie soll ich sagen, vom Übergeordneten her, nicht für uns persönlich, für unsere eigene Beziehung zu Gott oder für unser eigenes Leben, sondern wenn man das mal so ein bisschen globaler betrachtet, was denkt Gott denn so zu Nationen, zu Sprachen, zu Vielfalt, zu kultureller Vielfalt? Da denke ich, dass diese Stelle auch besagt, dass Sprachvielfalt von Gott gewollt ist. Er hat sie damals eigentlich selber initiiert. Und Gott macht nichts, was er nicht will. Und Gott hat auch gewollt, dass die Menschen nicht eine einzige große zentralisierte Nation sind, sondern dass sie viele verschiedene Nationen sind und dort eine große Vielfalt drin ist. Das hat er zum Schutz des Menschen eingerichtet und hat damit den Menschen eigentlich ermöglicht, sich in der Form zu entfalten, wie es für ihn persönlich gut ist. Sagte Alex, den ich gerade schon mal zitiert habe, fasst das so zusammen. Man kann das meiner Meinung nach etwa so sehen. Das Unverständnis zwischen Völkern und Menschen, das mit den Sprachen anfängt und ja noch weitergeht, geht ja nicht nur um Sprachen, es geht ja auch um das allgemeine Sich-Verstehen, wie man miteinander in Kommunikation tritt, ist kein von Gott ursprünglich gewollter Zustand und wird dort, wo Versöhnung geschieht, überwunden. Und in Gottes neuer Welt wird es einmal keinen Platz mehr haben. Das war es der Alex das zusammen. Und dass Wertung vom Alex wird ganz gut im Neuen Testament belegt. Es gibt nämlich zu dieser Geschichte im Alten Testament, wo die Sprachen verwirrt werden, wo die Menschen in verschiedene Nationen aufgeteilt werden, ein Pendant, eine Parallelstelle. Und die ist nämlich in der Apostelgeschichte, dort, wo das Pfingstereignis beschrieben wird. Da sind die Jünger nach dem Tod von Jesu zusammen. Der Heilige Geist kommt über sie. Sie fangen an, in verschiedenen Sprachen zu sprechen. Da steht, alle wurden von Gottes Geist erfüllt, in Apostelgeschichte 2, Verse 3 fortfolgende, begannen in anderen Sprachen zu reden und jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Etwas weiter steht dann da. Genau. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Also letztendlich, es werden verschiedene Sprachen gesprochen. Die Leute verstehen diese verschiedenen Sprachen interessanterweise auch noch. Das ist eigentlich die Umkehrung dieses ursprünglichen Sprachverwirrungsereignisses. Beim Turmbau zum Babel wurden die Sprachen auseinanderdividiert. Und dort passiert, also dort, wo der Geist Gottes nach Jesu leiblichem Tod auf der Erde
auf die Menschen kommt, wo Gott selber in den Menschen den Gottesgeist einzieht, passiert etwas Interessantes. Da wird diese Sprachbarriere begonnen, ein wenig einzureißen. Trotzdem wird sie heute nicht aufgehoben. Wir sind ja immer noch in einer Welt, in der sehr, sehr viele Sprachen gesprochen werden. Aber es ist eine interessante Perspektive. Gott wollte offenkundig, dass die Menschen auf der Erde in verschiedenen Sprachen und Nationen sich ausdrücken. Und gleichzeitig gibt es eine Perspektive, eine endzeitliche Perspektive, in der es heißt, das wird irgendwann mal aufgehoben. Das Aufheben beginnt schon ein wenig damit, dass unter Gottes Einheit, in Gottes Geist, wie eine gemeinsame Sprache gefunden wird. Ja, das ist so ein bisschen das, wie ich diese Stelle interpretieren würde. Und möchte nochmal schließen mit einer kurzen Betrachtung, wo eigentlich die Probleme drin liegen. Ich habe das mal das Babylon-System genannt als letzten Punkt. Wir auf der Folie nochmal sehen, wo liegen eigentlich die Probleme drin, wo wir heute noch etwas daraus lernen können, also Probleme der Gesellschaft, Probleme auch der modernen Gesellschaft und Probleme der damaligen Gesellschaft. Babel, so heißt es ja an der Stelle. Babel wird oft gleichgesetzt von historischen Auslegern mit der historischen Stadt Babylon. Ob das tatsächlich eigentlich so ist, das kann man aus den Quellen nicht so ganz, ganz genau herauslesen, denn Babel ist auch ein lustiges Sprachspiel. Babel ist nicht nur eine Kurzform vielleicht von Babylon, von einer sumerischen Stadt, die auch mit einer sumerischen Sprache gesprochen hat, sondern Babel meint im Hebräischen, ist so ein Wort so wie, das ist schon fast so wie Brabbeln, so in der Richtung halt, also es meint so ein bisschen Babel-Verwirrung oder Herumgebrabbeln. Und vielleicht ist es als Sprachspiel gemeint, vielleicht meint Babel nur, das ist so der Name für diese Stadt gewesen halt, der nur so als allegorischer Name im Raum stand. Vielleicht ist es doch tatsächlich irgendeine Kurzform von Babylon, das weiß man nicht so ganz genau halt. Aber das Interessante ist, dass dieses Babylon in der Bibel sehr, sehr häufig als ein Bild dafür verwendet wird, dass Menschen getrennt von Gott leben. Das taucht an dieser Stelle auf. Es taucht an ein paar anderen Stellen im Alten Testament auf, wo Babylon immer so sehr negativ geschildert wird. Wo es gibt auch eine Prophezeiung, dass Babylon untergehen wird. Das tut es auch tatsächlich. Babylon gibt es ja heute nicht mehr. Babylon ist irgendwann mal ganz zerstört worden. Und dann finden sich auch in der Offenbarung des Johannes im letzten Buch der Bibel immer so Worte wie die Hure Babylon. Damit ist gemeint halt so Babylon als Bild irgendwie für ein Gemeinschaftswesen von Menschen, die sich ganz von Gott abwenden. In der Offenbarung ist damit wahrscheinlich auch das damalige Rom, also das weltliche Rom, die Kaiser in Rom gemeint, die gegen das Christentum waren, als ein Bild. Aber irgendwo schwingt immer mit halt dieses Babylon, das Babylon-System meint, ein Gemeinwesen ganz ohne Gott. Also wenn man sozusagen aus der Geschichte etwas lernen will, dann kann man eigentlich sagen, wenn Menschen anfangen, in den Kategorien Ruhm und Stolz zu denken, und zwar auch global oder national zu denken, dann führt das immer in eine extrem komische Richtung. Es hätte vielleicht hier in eine komische Richtung geführt, wenn Gott nicht eingeschritten wäre und das nicht verhindert hätte, dass das hätte passieren können. Aber wir haben ja ganz, ganz, ganz viele geschichtliche Beispiele dafür, wo Völker, Nationen begonnen haben, stolz zu werden, nach ihrem Ruhm zu streben, dann auch nach einer komischen Form von Einheit zu streben, also zu sagen, wir vereinigen uns als ein Volk, als eine Sprache, und von diesem Volk aus soll dann irgendwie so der Segen auf die Welt kommen oder vielleicht der Segen für uns auf die Welt. Wir haben ja in Deutschland ein sehr, sehr plakatives Beispiel, aber nicht nur das Nazi-Regime, an das ihr wahrscheinlich jetzt auch gerade gedacht habt, ist ein Beispiel dafür, sondern man könnte genauso gut die Entwicklung nehmen, wie die UdSSR entstanden ist, wie aus vielen Völkern im Osten, eigentlich ausgehend von Russland, sich ein sozialistisches System aufgebaut hat und dort immer mehr versucht wurde, regionale Unterschiede verschwimmen zu lassen, zu einem Zentralstaat zu kommen. Und überall, wo solche Bestrebungen da sind, wo einige Leute sind ja oft, es ist ja nicht das ganze Volk, es sind oft nicht die Völker, die sowas machen, sondern wo so eine Stimmung auftaucht, wir wollen die Herrscher der Welt sein, wir wollen alles zentralisieren, wir wollen auch unsere Kultur, unsere Sprache in den Vordergrund stellen, da entsteht etwas, was eine Eigendynamik bekommt und was in der Regel keine gute Auswirkung hat oder was vielleicht eben nie eine gute Auswirkung hat. Das ist vielleicht das Problem, was Gott in Babylon gesehen hat, in Babel gesehen hat. Und wenn so etwas beginnt, also wenn so eine Entwicklung beginnt, wo man die Anfänger sich vielleicht auch ganz genau mal anschauen sollte, wenn so etwas beginnt, und ich würde zum Beispiel sagen, vielleicht sagen viele, in Deutschland können sowas nie wieder passieren. Bin ich mir nicht so sicher. Können wir vorstellen, dass sowas zu jeder Zeit irgendwo passiert, wo Leute in dieses System, in dieses Babylon-System im Kopf hineinrutschen und sagen, wir wollen etwas ganz Tolles machen, was alle anderen Leute ausschließt und wo auch Gott außen vor bleiben muss. Dann wird in dieser Gesellschaft auch intern eine Stimmung aufkommen, eine Stimmung von Missgunst, von Neid, von wechselseitigem Missvertrauen, was es eigentlich verhindert, dass Menschen dort in einer vernünftigen, geordneten, vernünftigen Gemeinschaft miteinander leben können. Dann wird nämlich auch im Inneren plötzlich irgendwann mal die Gesellschaft vom Machtdenken, von Ruhmdenken und so weiter bestimmt werden. Auch das kann man jedem totalitären Staat, der nach diesem System irgendwo sich hochgezogen hat, ganz genau beobachten. Und man kann es auch immer sehr kritisch verfolgen, wenn so etwas beginnt, wenn der nächste totalitäre Staat beginnt, in die Startlöcher zu gehen, kann man immer verfolgen, dass solche ähnlichen Tendenzen immer da sind. Also eigentlich, was wir politisch lernen können, ist, während den Anfängen, schaut euch Nationen, Staaten darauf an, ob sie solche Tendenzen haben, ob dort etwas passiert, wo Macht, Ruhmsucht und letztendlich auch ein fehlender Blick mit Liebe auf die Menschen, die in dem Staat leben, vollkommen verloren geht. Und wenn das da ist, wäre den Anfängen. Und wir können auch ein bisschen Zukunftsperspektive aus dieser Stelle schöpfen. Die Stelle ist nicht nur negativ, sondern die Stelle hat kann uns eigentlich zwei Sachen für unsere eigene Perspektive mit auf den Weg gehen. Die neue Einheit, die Gott irgendwann mal schaffen will, die hat bereits begonnen. Die hat begonnen eigentlich, als der Heilige Geist auf die Welt gekommen ist und als er begonnen hat, Sprachschwierigkeiten dadurch ein wenig aus der Welt zu schaffen, dass er die Möglichkeit gegeben hat, mit Gott in einen direkten sprachlichen Kontakt zu treten. Und Gott möchte eines Tages auch mal, das ist so diese Endzeitperspektive, die Zerrissenheit, die heute die Nationen ein wenig dann mit sich führt, weil die Sprachen eben unterschiedlich sind, die möchte er eines Tages wieder aufheben. Aber bis dahin findet er es wahrscheinlich gut, dass es viele verschiedene Nationen und viele verschiedene Kulturen gibt. Das können wir aus der Stelle lernen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.